Was ist echter Glaube? Woran erkennt man einen echten Glauben? Oder wodurch wird Glaube echt? Darüber möchte ich heute mit euch in der Predigt nachdenken. Und ich habe beim selber darüber nachdenken gemerkt, dass es echt hilfreich ist, sich mal mit dieser Frage zu beschäftigen. In unserer Kleingruppe Talk and Eat haben wir vergangenen Donnerstag auch darüber nachgedacht. Und es ergab sich ein anregendes Gespräch mit sehr interessanten Aspekten. Was ist für dich ein echter Glaube? Woran kann man echten Glauben erkennen? Und was ist im Gegensatz dazu ein unechter Glaube? Ist das Heuchelei oder so ein rein formeller Glaube? Glaube, der nur in der Theorie gelebt wird, ein Fürwahrhalten? Was macht Glauben echt? Wenn man jeden Sonntag in den Gottesdienst geht, ich glaube, regelmäßiger Gottesdienstbesuch sagt noch nichts über die Motivation aus. Wenn man die Gebote hält, die Pharisäer haben peinlich genau die Gebote gehalten, aber Jesus bezeichnet sie als getünchte Gräber, tot. In ihren Augen, in Jesu Augen war ihr Glaube tot. Die Pharisäer wussten auch viel über die Bibel Bescheid, konnten gut die Bibel auslegen, Antworten geben, aber auch das machte ihren Glauben nicht echt. Ist Glaube echt, wenn man ein klares Bekenntnis zu Jesus abgelegt hat oder ablegt? Oder ein Bekehrungserlebnis nachweisen kann, wenn man wiedergeboren ist? Ich glaube nicht, dass man daran die Echtheit eines Glaubens erkennt. Aber an was denn? Viele Menschen sehen sich ja nach dem Echten, nach der Authentizität. In einer zunehmend digitalisierten Welt, in einer inszenierten Welt, wo man gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich fake und was ist echt, da sehen sich die Menschen wieder nach dem Echten. Man sehnt sich nach Echten, nach tiefen Beziehungen. Und auch im Glauben sehnt man sich nach dem Echten, nach dem Tiefen. Und ich wünsche mir für diese Predigt, dass auch dadurch unser Glaube neu inspiriert wird, dass unser Glaube lebendig wird. Und das gehört für mich auch zu einem echten Glauben, nämlich Lebendigkeit. Da lebt was, da entwickelt sich was. Da ist Freude, da ist Begeisterung, da ist Leidenschaft, das ist echt. Und das wünsche ich mir für mich, für uns, dass neue Leidenschaft, Begeisterung, Liebe entsteht. Im Gespräch über die Frage nach dem echten Glauben kam ich auf den Gedanken an Pflanzen. Es gibt ja künstliche Pflanzen, die wirken täuschend echt. Früher konnte man die ja sofort erkennen von Weitem, aber inzwischen hat sich das so verbessert, dass es echt verblüffend, wie echt künstliche Pflanzen wirken können. Und vor allem, sie fühlen sich sogar von der Haptik her so richtig echt an. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen echten und unechten Pflanzen, nämlich unechte Pflanzen wachsen nicht. Die bleiben immer gleich. Die sehen immer gleich schön aus, perfekt, aber das war's auch schon. Sie sind einfach Deko. Auch wenn sie Früchte haben, die haben hier 7 Früchte, Wahnsinn, ne? Und unechte Pflanzen bringen keine Früchte. Man kann zwar wie hier Früchtchen dranhängen, aber die bleiben, die wachsen nicht und vor allem die schmecken nicht, ungenießbar. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied zum Echten und Unechten, nämlich das Echte wächst, das Echte bringt Frucht. Echter Glaube würde dann bedeuten, echter Glaube wächst, entwickelt sich und echter Glaube lebt, weil er Früchte bringt. Von daher gehören für mich echter Glaube und lebendiger Glaube oder lebendig Glauben zusammen, das ist eins. Was ist ein echter, lebendiger Glaube? Wie wird Glaube lebendig und echt? Darum soll es eben heute gehen. Und darum ging es auch schon den Jakobus. Das ist der Bruder von Jesus, der in den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts einen Brief an Gemeinden geschrieben hat. Ich lese aus Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen, es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben, wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich alleine und ist tot. Es könne nun jemand einwenden, du hast Glauben und ich habe Taten. Dem würde ich antworten, zeig mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott, das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschaft der Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Was nützt es, wenn sich der Glaube nicht in Taten zeigt? Kann ein Glaube ohne Taten retten? Das sind herausfordernde Fragen und Gedanken, die Jakobus hier macht, und sie stehen im Widerspruch zu dem, was wir sonst in der Bibel lesen. Da lesen wir bei Paulus, dass der Glaube allein gerecht macht. Und Abraham glaubte Gott und das rechnete ihn Gott als Gerechtigkeit an. Steht bei Paulus und er zitiert eine Stelle aus 1. Mose 15. Hier lesen wir wiederum, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. Das klingt jetzt zunächst nach einem Widerspruch zu dem, was Paulus schreibt. Aber diese Spannung löst sich nicht ganz, aber doch im Großen und Ganzen auf, wenn wir auf die Intention schauen von Jakobus und von Paulus. Jakobus schreibt nicht gegen die Rechtfertigungslehre. Das war lange Zeit oder ist immer noch Ansicht bei manchen Auslegern und Theologen. Aber Jakobus hat den Brief vor Paulus geschrieben, das heißt, er kann nicht gegen den Römerbrief und gegen den Galaterbrief schreiben, weil es den zu der Zeit noch gar nicht gab, als Jakobus seinen Brief geschrieben hat. Paulus und Jakobus haben unterschiedliche Intentionen. Paulus geht es darum, dass ein Mensch durch den Glauben mit Gott ins Reine kommt, dass ein Mensch durch den Glauben mit Gott versöhnt wird. Und dafür benutzt er den Begriff gerecht. Gerechtfertigt ist im Sinne von Paulus, wenn jemand von seiner Schuld freigesprochen ist, weil er glaubt, dass Jesus seine Schuld auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Jakobus geht es aber darum, dass aus einem lebendigen Glauben Taten folgen. Gerecht im Sinne von Jakobus heißt, dass sich etwas als echt im Glauben und im Leben erweist und bewährt. Wenn ein Glaube sich nicht in Taten zeigt, dann ist er tot. Paulus geht es um das ewige Leben, wie wir als Sünder vor Gott bestehen können. Und da bestehen wir allein durch den Glauben und sonst gar nichts. Nämlich den Glauben, dass Jesus für uns stellvertretend gestorben ist. Dadurch werden wir in Gottes Augen gerecht. Jakobus geht es aber nicht um das ewige Leben, sondern um das praktische Leben im Alltag der Gläubigen. Wenn Paulus von Werken schreibt, dann meint er die Werke des Gesetzes. Jakobus dagegen meint mit Werke Taten und von daher gefallen mir die Übersetzungen besser, die von Taten schreiben, weil es das eigentlich besser trifft. Es geht nicht um Gesetzeswerke. Paulus und Jakobus schreiben auch von unterschiedlichen Wirkungen des Glaubens. Paulus schreibt, dass wir allein durch den Glauben an das, was Jesus für uns getan hat, mit Gott versöhnt werden. Das ist die Wirkung. Wir kommen in eine lebendige Beziehung mit Gott. Jakobus schreibt dagegen, dass die Wirkung des Glaubens ist, dass sich Taten im Leben zeigen. Man könnte es auch Früchte nennen, so wie es Jesus oder Paulus auch nennt. Wenn wir also diese unterschiedlichen Intentionen der beiden sehen, dann lösen sich diese Widersprüche weitgehend auf. Es geht bei Jakobus eben nicht um das ewige Heil, sondern um lebendigen Glauben im Alltag, der sich an konkreten Taten zeigt. Ich habe dann KI mal gebeten, mir eine Übersicht zu machen oder das mal zu vergleichen. Und das ist dabei rausgekommen, die Gegenüberstellung von Paulus und Jakobus mit den verschiedenen Begriffen. Also, was bedeutet gerechtfertigt? Bei Paulus heißt es von Gott gerecht gesprochen, freigesprochen ohne Schuld. Bei Jakobus bedeutet gerechtfertigt, als gerecht erwiesen, durch das Leben bestätigt. Was meint Glaube? Bei Paulus meint es Vertrauen auf Christus, das rettet. Bei Jakobus ist es Glaube als Bekenntnis, das ich im Leben zeigen muss. Was meinen die beiden mit Werke? Paulus meint Gesetzeswerke, Beschneidung zum Beispiel. Jakobus meint Werke der Liebe und Barmherzigkeit. Worum geht's? Was die Intention, die Zielrichtung? Paulus schreibt gegen Gesetzlichkeit und Jakobus schreibt gegen billigen Glauben ohne Konsequenzen. Sehr schön, so ein Helfer, Microsoft Copilot. Also wenn wir diese unterschiedlichen Intentionen verstehen, dann lösen sich diese Widersprüche eigentlich auf. Insbesondere hat der Jakobus die Reichen auf dem Kieker in seiner Gemeinde. Kurz vor seinem Briefabschnitt beschreibt er eine Situation, wie eine reiche, einflussreiche Person in den Gottesdienst kommt. Und diese Person wird hofiert, setzt sich hier vorne hin und macht es hier schön und so weiter. Wird also regelrecht hofiert und dann kommt ein Armer rein, der wird einfach links liegen gelassen und ignoriert. Davor warnt Paulus, er sagt hier, schaut nicht auf die Person, darauf kommt es nicht an. Er warnt davor, dass Arme gering geschätzt und Reiche hofiert werden. Gegen Ende des Briefes warnt er auch die Reichen, die sich auf ihren Reichtum verlassen. Und er kritisiert die Ausbeutung der Armen, was sie zu Reichtum geführt hat. Und in unserem Text nennt er ein Beispiel, dass sich etwas anders auch unter uns abspielen könnte. Stell dir vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehle ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? Das ist ein Beispiel, wie man Leute mit frommen Worten abspeisen kann, wie man Bedürftige mit frommen Worten einfach stehen lassen kann. Und das ist die Folge eines toten Glaubens. Aus einem toten Glauben kommen nur leere Worte, fromme Hülsen, fromme Versprechungen, frommes Reden. So eine Situation, dass unter uns Menschen nichts zu essen haben oder nichts anzuziehen haben, das ist bei uns eher unwahrscheinlich. Anderes Beispiel wäre bei uns, wenn jemand Hilfe beim Umzug braucht, zum Ausräumen der Wohnung zum Beispiel. Und das ist bei uns noch gar nicht so lange her. Und da muss ich gestehen, da bin ich schnell dabei, dass ich sage, oh, ich habe leider keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich bete für euch, dass ihr es schafft. An solchen alltäglichen Situationen zeigt sich echter Glaube für Jakobus. Wer Bedürftige mit frommen Wünschen abspeist oder guten Ratschlägen abfertigt, solch ein Glaube hat keine Wirkung, keinerlei Auswirkung ins Leben. Ein echter, lebendiger Glaube wird dagegen Auswirkungen ins Leben haben. Er wird sich daran zeigen, wie wir mit Bedürftigen umgehen. Und Bedürftigkeit, das können wir jetzt ja wirklich ganz weit fassen, von materieller Bedürftigkeit bis hin zu seelischer Bedürftigkeit. Und in Klammer, auch die Gemeinde ist bedürftig. Auch wir brauchen Mitarbeiter, die mit anpacken. Wenn Hilfe gebraucht wird, dann wird ein lebendiger Glaube anpacken und helfen, selbstverständlich. Und nicht aus frommem Pflichtgefühl, sondern von Herzen. Und das meine ich mit dieser Leidenschaft, mit dieser Lebendigkeit, mit dieser Echtheit. Echter Glaube wird von Herzen anpacken. Und wo diese herzliche Lebendigkeit herkommt, darüber möchte ich mit euch nachdenken. Für Jakobus hat ein lebendiger Glaube konkrete Auswirkungen in das Leben der Gläubigen. Ansonsten ist er tot, sagt er, oder nicht echt. Und in einem fiktiven Streitgespräch will er jetzt deutlich machen, dass Glaube und Taten nicht voneinander getrennt werden können. Die Logik ist etwas schwierig nachzuvollziehen, gebe ich zu. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Ist im ersten Moment ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wie er das meint. Es geht darum, dass hier jemand fiktives Glaube und Werke und Taten trennt. Für ihn gibt es entweder das eine oder das andere. Der sagt, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Oder die einen haben halt Glauben und die anderen haben Taten. Jakobus dagegen fragt herausfordernd, zeig mir doch Glauben ohne Taten. Das gibt's nicht. Ein Glauben ohne Taten gibt es nicht. Denn ich kann dir an meinen Taten zeigen, dass sie aus dem Glauben kommen. Jakobus will damit sagen, Glauben und Taten können nicht getrennt werden, können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie gehören immer zusammen. Und dann fügt er eine krasse Aussage an, die es wirklich auf den Punkt bringt. Du glaubst an den einen Gott. Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Jakobus beschreibt hier einen theoretischen Glauben, der in der Theorie davon ausgeht, natürlich, selbstverständlich gibt es Gott. Ein theoretischer Glaube ist gut, sagt er, aber nutzlos. An Gott zu glauben ist gut. Aber nur, was bringt das, wenn ich davon ausgehe, dass es einen Gott gibt? Gar nichts. Das theoretische Wissen über Glaubensdinge ist gut und richtig, aber es bringt nichts, solange es in der Theorie bleibt. Bei den Dämonen bewirkt es zumindest Angst, das ist zumindest mal eine Wirkung. Aber wenn der Glaube gar nichts bewirkt, was bringt er dann letztlich, fragt Jakobus. Und jetzt bringt er zwei Beispiele, die das deutlich machen, wie aus einem lebendigen Glauben konkrete Taten folgen. Wie er schreibt, Glaube und Handeln zusammenkommen, und er glänzt das sogar noch weiter, dass er sagt, und das finde ich sehr schön formuliert, wie Glaube dadurch vollendet wird, wie also ein Glaube zur Vollendung kommt, wenn aus Glauben Taten entstehen. Dann ist Glaube vollendet oder ans Ziel gebracht. Das Beispiel von Abraham macht sehr schön deutlich, wie das geht. Und ich finde, das wird aus einem kleinen Nebensatz deutlich, wie das geht. Nämlich, Abraham wurde Freund Gottes genannt, steht ziemlich in der Mitte bei Vers 23. Er wurde Freund Gottes genannt. Und dieser kleine Nebensatz hat eine ganz wichtige Bedeutung, denn Abrahams Beziehung zu Gott war freundschaftlich. Abraham war Gottes Freund. Und das ist für mich ein wesentlicher Grund, wie aus Glauben Taten kommen, aus Freundschaft zu Gott, aus einer lebendigen Beziehung. Auch das ist Lebendigkeit. Das haben wir auch in unserer Gesprächsrunde festgestellt, dass echter Glaube immer aus einer Beziehung kommt. Bei Abraham war das diese tiefe Freundschaft mit Gott. Denn auch Dämonen glauben an Gott. Sie fürchten sich von Gott, aber sie haben keine Freundschaft mit Gott. Abraham dagegen war Gottes Freund. Und aus dieser tiefen Freundschaft heraus konnte er am Ende so weit gehen, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu töten für Gott. Diese freundschaftliche Beziehung zu Gott ist ein wichtiger Grund, wie aus Glauben Taten entstehen könnten. Und ein weiterer Aspekt, finde ich, ist, wie man Glauben versteht. Glauben ist mehr als Wissen. Glauben ist Vertrauen. Und da finde ich sehr schön im Neuen Testament, dass es nur ein Wort gibt für Glaube und Vertrauen. Pistis. Man kann dieses Wort entweder als Glauben übersetzen oder als auch Vertrauen. Das heißt, es ist synonym, austauschbar. Glaube und Vertrauen ist ein Wort im Neuen Testament. Es ist ein und dieselbe Sache. Und dann ist es immer spannend auszuprobieren, wie klingt eine Aussage, wenn ich jetzt Glaube mit Vertrauen ersetze. Und dadurch erschließt sich manches. Und da erschließt sich mir immer wieder, und auch in diesem Text hat sich mir manches erschlossen. Ich möchte es mal mit euch ausprobieren. Die erste Aussage, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Jetzt setze ich mal rechts Vertrauen ein. Was nützt es, wenn jemand behauptet zu vertrauen, sich das Vertrauen aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn das Vertrauen retten? Nur ein Wort ausgetauscht. Aber es erschließt sich neu. Beispiel, stellt euch vor, ein Kind ist auf einen Baum geklettert und kommt jetzt nicht mehr runter. Unten steht der Vater und ruft, spring doch, ich fange dich auf. Das Kind kann dem Vater vertrauen, es kennt den Vater und vertraut ihm. Das Kind weiß, der Vater wird mich auffangen. Aber solange es nicht springt, kann es das Vertrauen nicht retten. Das Vertrauen rettet erst, wenn es springt. Vertrauen alleine, die Theorie, ja klar, der fängt mich auf, Logo. Die Theorie alleine reicht nicht aus. Und das ist lebendiger Glaube, das ist Lebendigkeit, das ist Leidenschaft. Wenn man springt und nicht nur weiß, ja klar, ich kann mich auf Gott verlassen. Oder nehmen wir das Beispiel mit den Hilfsbedürftigen in dem Fazit in Vers 17. Wie es heißt, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich alleine und ist tot. So ist es auch mit dem Vertrauen. Wenn es sich nicht in Taten zeigt, bleibt es für sich alleine und ist tot. Es geht um dieses Beispiel mit der Bedürftigkeit. Wenn ich darauf vertraue, dass auch Gott mich versorgen wird, wenn ich etwas gebe den Bedürftigen, materielle Dinge oder auch Zeit einsetze, wenn ich darauf vertraue, Gott wird mich versorgen, wird auch dafür sorgen, dass ich mit meinen Aufgaben hinkomme, dann wird das Vertrauen lebendig und echt. Kommt das Vertrauen zur Tat. Im Beispiel vom Umzug, wenn ich darauf vertraue, ich habe zwar viel zu tun, aber ich helfe trotzdem und ich vertraue darauf, dass Gott auch mir hilft, meine Aufgaben zu bewältigen. Oder wenn ich darauf vertraue, Gott wird mich beschenken, wenn ich meine Freizeit opfere. Am Ende von Vers 18 schreibt Jakobus: Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was Vertrauen bewirkt. Unsere Taten zeigen, was aus Vertrauen entstehen kann. Und da ist mir aufgefallen, im Neuen Testament gibt es viele Geschichten über Jesus, von Jesus, die zeigen, was Vertrauen bewirken kann. Bei fast allen Geschichten, ich glaube, bei allen ist es so, wenn Menschen zu Jesus kommen und um Heilung bitten oder Probleme haben, sagt Jesus immer wieder, dein Glaube, man könnte auch ersetzen, dein Vertrauen hat dir geholfen. Und diese Geschichten zeigen, was möglich ist, wenn Menschen Jesus vertrauen. Die haben vertraut, dass Jesus sie heilen kann. Die haben immer vertraut, dass Jesus sie versorgen wird. Das heißt, Menschen haben großartige Dinge erlebt, weil sie vertraut haben. Und so auch Abraham. Abraham vertraute Gott. Und dieses Vertrauen war nicht der Anfang. Dieses Vertrauen, das müssen wir auch dazu sehen, ist über die Jahre gewachsen. Es war eine Freundschaft. Und so wie eine Freundschaft wächst, so ist die Freundschaft von Abraham und Gott im Laufe der Jahre gewachsen. Durch viele Erfahrungen, auch durch, finde ich auch hochinteressant, durch negative Erfahrungen, wo Abraham ungehorsam war, wo Abraham Fehler gemacht hat. Aber Gott hat immer wieder sich zu ihm gestellt. Und dadurch ist diese Freundschaft gewachsen. Abraham glaubte an Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und das steht jetzt ziemlich am Anfang von der Abrahamsgeschichte, als Gott in einer Nacht Abraham die Sterne zeigt und sagt, schau mal, so viele Sterne, wie da am Himmel stehen, so viele Nachkommen wirst du einmal haben. Und dann sagt Abraham, schön und gut, ich habe keinen. Wir können kein Kind mehr bekommen, es ist aus. Und dann versprach Gott Nachkommen so zahlreich wie die Sterne. Und obwohl er nichts in der Hand hatte, glaubte Abraham, dass es so kommen wird. Und dann heißt es, und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit. Und dann bekamen sie den Isaak, den Sohn. Zwischendurch haben sie noch mal ein bisschen eigenmächtig nachgeholfen. Das ging dann schief, das ist nichts geworden. Die Geschichte zeigt, einfach eingreifen, ohne Gott zu fragen, geht auch nicht gut. Das ist kein Vertrauen, wenn man eigenmächtig handelt. Aber dann hat Gott das Vertrauen bestätigt und den Isaak geschenkt. Aber das war noch nicht die Vollendung des Glaubens. Die Vollendung, sozusagen der Next Level, kam erst später. Höhepunkt war dann, als Gott von Abraham verlangte, so, ich habe dir dieses Kind geschenkt und jetzt bist du bereit, dieses Kind zu opfern? Deine Nachkommenschaft aufzugeben, mir zu geben. Und Abraham, so heißt es, vertraute Gott, dass es sogar Isaak wieder auferwecken konnte, steht im Neuen Testament. Abraham ging davon aus, wenn ich den jetzt töte, Gott kann ihn wieder lebendig machen. So stark war das Vertrauen inzwischen gewachsen. Und damit erfüllte sich sozusagen diese Aussage. Jakobus schreibt ja, darin hat sich diese Aussage erfüllt. Dazu ist sie zur Vollendung gekommen. Am Anfang war das schlichte Vertrauen, ja, Gott wird mir Nachkommen schaffen. Aber in der zweiten Stufe hat sich sozusagen erfüllt, vollendet, dass es sogar bereit war, dieses Geschenk, diesen verheißenen Sohn wieder zu opfern und Gott zu geben und vertrauen, dass Gott ihn wieder lebendig macht. Und das lag an dieser tiefen Freundschaft mit Gott. Und diese Geschichte zeigt mir, je tiefer die Freundschaft mit Gott ist, je tiefer die Beziehung, desto größer das Vertrauen und desto stärker die Taten. Je tiefer unsere Beziehung zu Gott ist, desto mehr werden wir vertrauen. Und dieses starke Vertrauen wird sich in Taten auswirken. Ich hatte gefragt, was ist echter Glaube? Was macht einen echten Glauben aus? Wie kommen wir zu einem echten Glauben? Echter Glaube kommt für mich aus einer tiefen Beziehung zu Gott. Und das zeigt diese Geschichte von Abraham. Echter Glaube traut Gott Großes zu. Und entsprechend wird man handeln und auch mal ins Risiko gehen. Oder in dieser Geschichte von Petrus mal aus dem Boot zu steigen. Das ist echter Glaube. Der traut Gott viel zu. Echter Glaube wird Gott im Alltag erleben und große Dinge erleben. So wie es Jesus auch versprochen hat, wo er gesagt hat, ihr werdet noch viel größere Dinge tun, als ich getan habe. Wenn wir bereit sind, Gott zu vertrauen, uns ihm zur Verfügung zu stellen, dann wird er uns gebrauchen. Und dadurch wird Glaube vollendet. Man kann hier bei Abraham zwei Stufen sehen. Zunächst war es einfach dieses Vertrauen. Ja, ich vertraue dir, dass du mir Nachkommen schaffst. Aber die Vollendung ist, als er bereit ist, diese Nachkommenschaft wieder zu opfern und aufzugeben, dieses Geschenk wieder preiszugeben. Dadurch hat sich letztlich dieser Glaube vollendet. Da ist er zu seinem Ziel gekommen. Also nicht nur Glauben im Sinne von, ich halte jetzt mal die Hände offen und warte, dass was passiert. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe, die Vollendung, sagt Jakobus, ist, wenn du tust, wenn du ins Risiko gehst. Schauen wir zum Schluss noch kurz auf die Geschichte von Rahab, dieser Prostituierten in Jericho. Diese Prostituierte wurde später in Gottes Volk aufgenommen. Sie hat sogar einen Stammbaum von Jesus geschafft und in die Liste der Glaubenshelden im Hebräerbrief, Kapitel 11. Finde ich spannend, wie so eine Frau in so eine Stellung kommt letztlich. Und bei Rahab sehen wir sehr schön, wie theoretischer Glaube allein nicht rettet. Rahab sagt, sie kannte diese Geschichten, die man sich von Israel erzählte. Das war bekannt damals im Land, was Gott gemacht hat mit diesem Volk, dass es sie aus Ägypten geführt hat, dass es sie durch die Wüste geführt hat. All diese Wunder, die erzählte man sich, das wusste die auch. Sie wusste, dass der Gott Israels seinem Volk dieses Land geben würde. Sie wusste, Gott wird diese Stadt einnehmen. Sie hatte wie die Bewohner von Jericho Angst vor diesem mächtigen Gott. Aber nur sie zog die richtigen Schlüsse daraus. Sie versteckte die Spione in ihrem Haus und auf dem Dach. Sie war mutig und riskant. Sie wurde dafür belohnt. Sie erbat sich als Gegenleistung Schutz für ihre Familie. Und Rahab ist ein sehr schönes Beispiel, wie Wissen alleine nicht reicht. Die anderen haben auch gewusst, dass Gott stark ist und mächtig ist und diese Stadt erobern wird. Aber sie alleine hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Erst das Vertrauen in diesen mächtigen Gott rettet letztlich. Erst die Tat, um im Sinne von Jakobus zu sprechen, macht den Glauben vollkommen. Ich hatte gefragt, was ist echter Glaube? Und Jakobus bringt es mit dem letzten Satz auf den Punkt. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Jakobus erwähnt, hat hier ein Beispiel, das ist ein Koma-Patient, was er hier schildert. Da lebt zwar der Körper noch biologisch, aber da ist kein Geist mehr drin. Und er kann sich nicht mehr bewegen. Und das ist ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt. Ein Koma-Patient. Echter Glaube zeigt sich, wenn er in Taten fließt. Echter Glaube zeigt sich, weil er ins Leben hineinwirkt. Weil er aus dem Vertrauen zu Gott mutig handelt. Echter Glaube wächst und bringt Frucht. Gute Taten, Charaktereigenschaften, das alles sind Früchte des Glaubens. Und echter Glaube kommt also einer tiefen, leidenschaftlichen Beziehung zu Gott. Amen.